Hallo und herzlich willkommen kurz bei den Pin-Up-Docs heute. Das wird hier mitten reingeschnitten in eine andere Folge, deshalb war das jetzt ein bisschen umfassend, dass ich so anmoderiert habe, das ist aber gar nicht schlimm. Dana und ich haben heute einen besonderen Gast, der liebe Felix. Laurent ist uns heute zugeschaltet, direkt aus Suhl oder Jena, wo auch immer du dich gerade aufhältst. Und wir haben vorhin schon festgestellt, dass Felix seinen ersten Auftritt in diesem Podcast hatte, bevor Dana überhaupt hier aktiv teilgenommen hat. Und für alle,
die. Da habe ich die Pin-Up-Docs noch ganz aktiv selber gehört. Ich weiß sogar noch, den Beitrag mit Felix habe ich bei einem Spaziergang in Bad.
Ja.
Mir fällt der Name nicht ein. Das ist Stilldemenz. Bad, nicht Bad Nauheim. Na, ist ja auch egal.
Bad Bergheim.
Nee, da irgendwo Nordhessen.
In Hessen gibt es sehr viele Bäder.
Ja, das ist richtig, aber naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, da habe ich mir den angehört, es war sehr sonnig und ich habe hinterher einen richtig guten Aha-Moment gehabt. Das wird heute auch wieder so sein.
Ich bin mir sogar sehr sicher. Für alle, die Felix nicht kennen, Felix ist Chefarzt der einer Notaufnahme, einer der Mitgründer von das Forum und begeisterter Kardiologe und klinischer Intensiv- und Notfallmediziner und Akutnotfallmediziner, wollte ich ehrlich sagen, aber Intensivmediziner bestimmt auch, zumindest im Schockraum. Und sein Steckenpferd, wenn ich das so sagen darf, ist ein bisschen der arterielle Hypertonus und der hypertensive Notfall. Aber ich will da gar nicht so viel anteasern, Felix. Möchtest du selber mal sagen, warum du eigentlich heute hier bist?
Das darfst du überhaupt nicht so sagen, weil ich hasse dieses Thema abgrundtief. Es ist halt einfach unser Alltag und wie es so oft im Leben ist, muss man sich dann mit Dingen beschäftigen, auf die man gar nicht so viel Lust hat. Natürlich macht mir am meisten Spaß Schockraum und Ultraschall und sowas. Aber wir werden so zugeschüttet, in Anführungszeichen, mit Patientinnen und Patienten, die erhöhte Blutdruckwerte haben oder irgendwas anderes dabei haben und man dann denkt, der Blutdruck ist das Hauptproblem, dass ich mich schon sehr, sehr lange damit beschäftigt habe und das schon sehr lange eines meiner Themen geworden ist. Und ja, da auch mehrere Artikel zu hatte und jetzt auch schon bei euch mehrfach im Podcast gewesen bin. Und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich jedes Mal wieder, hier zu sein.
Wir freuen uns auch, dass du immer auch wieder auf uns zurückkommst, sozusagen. Es spricht für uns beide Seiten quasi.
Auf jeden Fall.
Ja, wollen wir eigentlich direkt ins Thema starten?
Unbedingt.
Worüber wir sprechen, haben wir ja schon gesagt, angeteasert sozusagen, der arterielle Hypertonus. Und eigentlich kann man sagen, als Vorbereitung für den Podcast heute war das Forum, also sozusagen der Artikel von das Forum. Und die Überschrift war, dass ihr sozusagen vorher schon das Ganze gesagt habt und dass ihr euch damit schon vorher, das muss ich irgendwie rausschneiden.
Aber wovor denn eigentlich, Dana?
Wovor? Ja, vor der Leitlinie.
Aha, es scheint also eine neue Leitlinie zum arteriellen Hypertonus zu geben.
Genau, das wollte ich eigentlich so sagen. Vielleicht sollten wir das nochmal aufnehmen. Hey Leute,
kein Problem. Wir können es auch einfach so drin lassen.
Ich habe wirklich gedacht, das stimmt nicht mit dieser Stilldemenz, aber ohne Scheiß, ey, mein Gehirn ist gefühlt neu programmiert. Naja gut, okay, wir lassen das genauso drin. Also es gibt eine neue Leitlinie und Felix erzählt uns jetzt was dazu und ich höre einfach auf
zu sprechen. Was das überhaupt für eine Leitlinie ist.
Genau, also um genau zu sein, gibt es die Leitlinie ein paar Tage länger schon. Es ist aber vor kurzem da nochmal eine neue Korrektur rausgekommen und ein paar Ergänzungen. Und deswegen hatte ich mich da neulich nochmal, ich schreibe noch einen Artikel für den Jürgen Golbitzer und eine Zeitschrift, deswegen hatte ich da neulich dran gesessen und hatte das gar nicht so mitgeschnitten, dass sich da was verändert hatte, bis dann die Aurelia Hübner irgendwie wegen einem Artikel, den wir demnächst hoffentlich auch bei das Forum haben, zu Nefertipin nochmal, hatte ich mich abgesprochen und auf einmal gucke ich in diesen Artikel und da hatte sich dann auf einmal doch deutlich, also in diese Leitlinie deutlich was verändert zu den Jahren zuvor.
Also es geht um die Leitlinie zur arteriellen Hypertonus, ne?
Ich genau, frag das die nochmal. Genau, die ESC-Leitlinie, die englische Variante der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Und da hat sich einiges getan und ich glaube, das ist ganz spannend, sich das mal anzuschauen. Wir machen diesen Job ja auch hier, sowohl Pin-Up-Docs als auch wir bei das Forum, als auch, glaube ich, alle anderen in dem Bereich, weil wir sagen, wir müssen schneller werden in der Transferleistung von der aktuellen Forschung hin zur klinischen Praxis und da ist die Leitlinie ein Teil des Weges. Aber wie wir schon bei vielen Sachen gesehen haben, wenn wir jetzt das STEMI oder OMI-Konzept uns anschauen, da sind die Leitlinien doch so, ich würde sagen, schon fast 10 Jahre hinten dran, manchmal 5, manchmal 10, es ist etwas schwierig. Und wir hatten, glaube ich, den ersten Artikel 2016 oder 2017 zu dem Thema geschrieben Und jetzt ist es eben auch in der Leitlinie angekommen, was wir da schon länger propagiert haben. Die Leitlinie grundsätzlich war schon lange so, dass sie gesagt haben, hypertensive Krise, also bitte lasst das so ein bisschen raus. Also es ist immer etwas stiefmütterlich behandelt worden. Die haben sich da so ein bisschen drumherum gewunden und gesagt, naja, braucht man eigentlich nicht wirklich behandeln. Also Blutdruck muss man schon behandeln, aber das ist jetzt nichts Akutes und Gefährliches. Und haben aber sehr, sehr auf diesen hypertensiven Notfällen doch noch sehr lange rumgeritten. Und das ist ja auch sowas, was wir schon lange sagen. Im Endeffekt ist der Blutdruck genauso wie die Sättigung und genauso wie die Frequenz ein Teil eines klinischen Gesamtbildes und nicht eine Einzelerkrankung. Das kann man natürlich zu einer Einzelerkrankung werden, aber in der Regel geht der Blutdruck in die Höhe, weil wir einen Bedarf haben, weil zum Beispiel ein Schlaganfall vorliegt, der einfach einen höheren Perfusionsdruck braucht. Mhm. Wenn ich dann den Blutdruck senke, dann mache ich es eigentlich noch schlimmer. Und da haben sich die unterschiedlichen Leitlinien lange auch widersprochen. Und das ist jetzt endlich geändert worden, beziehungsweise sie haben das komplett umgestellt, haben zum einen das Kapitel ganz anders beschrieben mit akut und kurzfristige Blutdruckmodulation. Und letztendlich haben sie gesagt, und das ist das erste Mal, dass es so deutlich drin steht, in diesen hypertensiven Notfällen muss man sich überhaupt mal anschauen, was ist denn Auslöser gewesen? Warum ist es denn passiert, was wir da im Moment für eine Situation haben? Und in der Regel ist es ja entweder einfach nur ein hoher Blutdruck, der auf dem Gerät stand, wo dann die Leute nervös geworden sind, oder wir haben
irgendwie. Und noch dreimal nachgemessen haben.
300 mal nachgemessen haben, ja. Und oder wir haben eben dann diese erhöhten Blutdruckwerte mit Zeichen eines akuten Endorganschadens. Und das war ja eigentlich jedem, der klar denken konnte, schon immer klar, dass Brustschmerzen plus ein 200er Blutdruck eben kein hypertensiver Notfall sind, sondern das ist erstmal ein ACS. Und ganz oft hast du es halt so, dass dann Stemis, Omis übersehen worden sind, weil man sich irgendwie um den Blutdruck gekümmert hat und dann hinterher gesagt hat, ach, die Schmerzen sind weg, naja, na okay, dann ist ja jetzt nicht so schlimm, dann fahren wir mal langsam in die Klinik. Und das ist, das habe ich relativ häufig gesehen, und zwar so häufig, dass es, glaube ich, wirklich einen klinischen relevanten Unterschied gemacht hat, dass wir halt schon sehr, sehr lange im Prinzip darauf festgelegt haben, dass wir sagen, den gibt es eigentlich fast nicht. In der Regel sind die Sachen immer getriggert durch eine Begleitumstände. Das ist ganz oft so beim Vorhofflimmern, das ist ganz oft bei verschiedenen anderen Erkrankungen auch so, dass einfach diese Verschlechterung der Grunderkrankung im Rahmen einer anderen Erkrankung erfolgt. Ob das jetzt der Infekt ist, ob das jetzt das ACS oder Schlaganfall ist, ist letztendlich egal. Und das muss man primär behandeln und dann pendelt sich der Rest auch wieder ein. Und das steht jetzt im Prinzip so auch in der Leitlinie drin. Ein bisschen höherklassiger, aber das ist so die Kurzzusammenfassung.
Das ist ja eigentlich Wasser auf unsere Mühlen, muss man sagen. Ne? Also erstmal können wir uns freuen, dass die Forum mit Community, sage ich mal wieder, der Leitlinienerstellung maßgeblich voraus war. Wir haben vorhin festgestellt, 5 Jahre, dass du das postuliert hast oder ihr das postuliert habt, bis es in die Leitlinie gekommen ist. Also Chapeau erstmal an dieser Stelle. Ich hoffe ja sehr, dass das auf die HWS-Orthese auch eines Tages noch zutreffen wird.
Immerhin schon schneller als die 17 Jahre, die es sonst so sind.
Ja, das stimmt. Also es geht auch schneller. Also es scheint irgendwas wie vielleicht KI auch in der Leitlinienerstellung anzukommen. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Auf jeden Fall gibt es da Bewegung. Und jetzt will ich auch eine Lanze brechen für die Leitlinienerstellung. Es ist halt unglaublich, also selbst wir schreiben immer so notfallmedizinische Therapieempfehlung nur für Norddeutschland, für die Präklinik, und das zu formulieren mit ganz vielen Leuten, die ganz viel Meinung haben, und sich da auf irgendeinen Minimalkonsens zu einigen, ist unglaublich mühsam. Also so mühsam, dass es eigentlich schon keinen Spaß mehr macht, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich glaube, das ist bei, wenn du das auf Europa ausdienst und über arteriellen Hypertonus das machst oder ACS oder whatever, wird es viel schwieriger. Deshalb, Gott sei Dank machen die Leute das, aber deshalb ist auch normal, dass es ein bisschen dauert.
Und man muss ja auch sagen, eine Leitlinie hängt ja schon auch irgendwie hoch, ne? Man hat da eine Handlungsempfehlung und man sollte schon auch gut abwägen, was man da im Endeffekt reinschreibt.
Ja, also ich glaube, das ist extrem viel Arbeit und das ist natürlich, verdient das völlig den Respekt, und ziehe da meinen Hut, weil die Arbeit natürlich bei unseren verschiedenen Formressourcen ist ein bisschen einfacher, weil wir mit ein paar Leuten uns da absprechen, die dann auch ab und zu mal eine Rückmeldung geben, aber im Großen und Ganzen doch irgendwo das machen können, was wir für richtig halten. Und das macht es natürlich für uns einfacher, da auch progressiv zu sein. Das ist gar keine Frage.
Genau. Und da freuen wir uns, dass es jetzt, dass wirklich bei Blutdruck oder Bluthochdruck, muss man sagen, so weit gekommen ist. Aber das verstehe ich jetzt eigentlich richtig. Wenn du jetzt, ich will das nur nochmal verifizieren, also du kriegst einen Patienten mit einer asymptomatischen Hypertonie in deine Notaufnahme, dann kriegst du zwar auch eine hypertensive Entgleisung, so möchte ich das mal nennen, aber da du deine hypertensive Entgleisung ja nicht medikamentös behandeln würdest, würdest du diesen Patienten auch höchstwahrscheinlich, wenn du keinen Hinweis hast auf irgendwelche anderen schwierigen Begleitumstände, die ja eigentlich dann diese Blutdruckentgleisung, sag ich mal, bedingen, also das ACS ist ja bevor der Bluthochdruck sozusagen, oder der Blutdruck entgleist, wenn ich das richtig verstanden habe, oder der Schlaganfall ist vorher da, dann musst du ihn natürlich stationär aufnehmen, aber sonst würdest du sagen, alles klar, gehen Sie mal zum Hausarzt und ich empfehle Ihnen vielleicht morgen mal, Ihr Candesartan auszudosieren, jetzt so mal plakativ gesprochen. Da mache ich ja im Notarztdienst immer alles richtig, weil ich transportiere die gar nicht, wenn ich doch mal dahin komme.
Genau, also letztendlich, wenn du keinen sicheren Endorganschaden hast, beziehungsweise, ich sag auch mal, ein bisschen Schwindel, ein bisschen Kopfschmerz darf dabei sein, wenn einfach der Blutdruck ein bisschen hoch geht, das ist nicht besonders tragisch. Dann ist das Wichtigste, dass man eben die Leute beruhigt, dass man eine ordentliche Schmerztherapie macht, gerade bei Kopfschmerzen ist das häufig natürlich ein Problem, und dann entsprechend anbindet, zum Beispiel Hausarzt, Hausärztin, weil die sind natürlich die Experten und Expertinnen für diesen Bereich, für ihre PatientInnen, die kennen sich da natürlich mit aus und können es entsprechend anpassen. Also deswegen, ich mache da relativ wenig in der Regel, das heißt in der Regel nicht mal ein Labor, wenn ich schauen muss, dass die schnell wieder rauskommen. Manchmal macht man das natürlich, weil wir in der Klinik da schneller ans Labor kommen, dass man sagt, okay, wir machen ein Labor, der Hausarzt, die Hausärztin freuen sich, wenn die es einfach mal so mitbekommen, das ist überhaupt keine Frage. Aber im Großen und Ganzen mache ich da relativ wenig. Wenn ich die primär sehe, nehme ich die gar nicht mit in die Klinik. Und man muss auch ganz klar sagen, der Transport dieser Menschen in die Klinik ist schon, ich formuliere es diplomatisch, grenzwertig indiziert. Also um es ganz offen zu sagen, das ist eine Fehlbehandlung. Also jede Vorstellung in der Klinik ist eine Intervention. Dafür brauche ich eine Indikation, dafür brauche ich einen potenziellen Nutzen und den habe ich hier eindeutig nicht, und zwar schon ex ante. Ich weiß von vornherein, das bringt nichts. Und dann mache ich natürlich einen Fehler, wenn ich die transportiere. Und deswegen kann ich die zu Hause lassen. Ich lasse die auch zu Hause, und wir haben natürlich viele, viele Leute, die bei uns sich damit vorstellen oder auch gebracht werden, die gehen im Prinzip direkt ins Wartezimmer und dann relativ rasch nach Hause.
Ja, jetzt ist natürlich das relativ simpel. Du bist nun offensichtlich Arzt und kannst ganz klar sagen, okay, ärztliche Therapiefreiheit, meine Entscheidung steht fest. Ich habe hier auch eine dicke Jacke an, da steht Notarzt drauf oder so. Die Leute vertrauen auf mich, ja. Will dir nicht so nahe treten, aber du hast jetzt auch 2-3 graue Haare. Das macht dann die Entscheidungsfindung noch ein bisschen imposanter, sage ich mal. Aber wie schaut das denn aus? Also glaubst du, dass es eine Anpassung für die Notfallsanitäter geben wird in Zukunft, was Algorithmen angeht oder Standardbehandlungspfade?
Da muss es im Endeffekt geben. Also das ist ja genauso, wie ich eine Low-Risk-Synkope habe mit klaren Maßgaben. Ich denke, international funktioniert das ja bereits sehr, sehr gut und sehr, sehr hervorragend, um genau zu sein. Also wo dann Rettungsdienstmitarbeitende auf jeden Fall da auch Entscheidungen treffen können, weil die stellen ja nicht unbedingt eine Diagnose, sondern es geht ja ums Management der Behandlung dieser Erkrankung. Und wenn es darum geht, weiß ich, dass ein erhöhter Einzelwert oder protrahierter Einzelwert überhaupt nichts mit einer Klinikumsvorstellung hat. Also das ist ja so ein deutsches Problem, dass man sagt, die müssen transportieren wegen SGB-5, sonst wird es nicht abgerechnet. Das ist halt so die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass irgendwelche ALRDs sagen, na, die dürfen auch keine Diagnosen stellen und keine eigenen schmächtigen Entscheidungen treffen. Ja, schade. Dann ist es ein unidirektionaler Taxidienst. Und ich glaube, dann sind wir mit Taxis tatsächlich deutlich billiger und einfacher. Dann brauchen wir wieder
wahrscheinlich schneller aufgestellt.
Ja, also wie gesagt, also das ist natürlich jetzt, wie soll ich sagen, ein bisschen ganz dezent polemisch formuliert. Das Leicht. Ist ja auch Absicht. Aber wir müssen unseren Mitarbeitenden, die da einfach eine entsprechende Kompetenz haben, die da natürlich eine klinische Einschätzung haben, dann auch das ermöglichen, dass sie sagen, okay, wir haben hier jemand, der hat genau das, was du vorhin schon gesagt hast, 12-mal nachgemessen, hat sich Sorgen wegen des Wertes gemacht, sonst ist eigentlich gar nichts. Okay, die kann morgen zum Hausarzt. Oder ich rufe den KV-Dienst an und sage, sie können gerne vorbeikommen, jetzt noch. Oder wir schicken den morgen in die Klinik, in die Hausarztpraxis, dann wird wahrscheinlich 99% der Kolleginnen und Kollegen aus dem hausärztlichen Dienst werden sagen, ja, schönen Dank, der kann morgen gerne in die Praxis kommen.
Ja, und was man natürlich sagen diese Möglichkeit, die ich vorhin angesprochen habe, mal einmal auf die Medikation zu gucken und zu sagen, ja, hören Sie mal zu, Ihr Amlodipin, Sie nehmen jetzt 5 Milligramm, nehmen Sie heute Abend nochmal 5, dann sind Sie beruhigt und morgen gehen Sie zum Hausarzt. Die hat einen Notfallsanitäter oder eine Notfallsanitäterin jetzt natürlich in der Form wahrscheinlich nicht. Vielleicht kommen wir da eines Tages hin. Das wäre sehr wünschenswert. Ansonsten ist das eher so eine Undercover-Entscheidung, sage ich mal. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das passiert schon. Ich glaube nur nicht, dass das offiziell passiert. Dass das
irgendwo aufgeschrieben wird.
Genau. Wobei man dazu sagen muss, ich glaube, ich habe in einem meiner ersten Artikel geschrieben, Tablette aus der Hausmedikation als Surrogat für therapeutische Zuwendung oder irgend sowas. Weil eigentlich gehen diese Blutdruckwerte von selber wieder runter. Das heißt, du musst gar nichts passieren. Also der langfristige, du musst gar nichts machen, weil die akute kurzfristige Senkung macht nur Komplikationen und bringt überhaupt nichts. Also nee, das ist klar, hat null Effekt. Ne? Das heißt, wenn ich als Rettungsdienstmitarbeitender sage, alles klar, Ihr Blutdruck ist 220, Ihnen geht's sonst gut, ins Bett legen, trinken Sie ein Bier, was auch immer, gute Nacht, machen Sie es sich gemütlich und morgen früh gehen Sie zum Hausarzt, zur Hausärztin, dann ist es die bessere Behandlung, als wenn irgendein Arzt oder Ärztin sagt, ja, hier, passen Sie auf, nehmen Sie nochmal eine Amlodipin, die haben Sie in Ihrer Hausmedikation und morgen früh gehen Sie in die Praxis. Dann ist es eigentlich tatsächlich durch den Rettungsdienst die bessere Behandlung als durch dieses Notärztliche, wenn man es ganz korrekt betrachtet.
Aber tatsächlich ist extrem schwierig, selbst auf der Intensivstation, wo du dann in Echtzeitmessung hast, und dann kommen ja ganz oft, hast du ja auch Patientinnen da, die haben auf einmal eine Erstdiagnose eines arteriellen Hypertonus. Und dann zu vermitteln, dass man jetzt nicht akut medizinisch den Blutdruck auf 120-80 runterprügelt, was ja problemlos, nicht immer problemlos, aber mit großer Wahrscheinlichkeit relativ problemlos doch irgendwie geht, weil man dem Patienten dadurch nur schadet und der auf einmal die Diurese einstellt oder präkolaptisch wird, weil er an seine 180 die ganze Zeit gewöhnt ist und es nicht ein Ausdruck ist von, ich habe so starke Schmerzen. Diese Sachen muss man natürlich vorher ausgeschlossen haben. Aber das ist ja schon im intensivmedizinischen Setting schwierig. Also da gibt es dann ja so Diskussionen, wie kann man denn so einen Patienten jetzt auf die Normalstation verlegen? Also eigentlich gehört er noch mindestens 8 Tage an Monitor. Dann versuche ich immer den Leuten zu erklären, wie lange es eigentlich braucht, wenn wir jetzt ein ACE-Nehmer oder ein Satan anfangen, bis wir den gewünschten Effekt haben. Und da stellt sich ja auch keiner daneben in der Häuslichkeit. Und wenn der Hausarzt das mal eben die Candesartan 8 rezeptiert und macht da jetzt stündliche Blutdruckmessung und wenn es nicht besser wird, kommt der Patient in die Klinik.
Also, aber Urapidil fühlt sich so viel besser an.
Ja, das, da kriege ich Plack. Also wenn ich morgens zur Übergabe komme und mir erzählt der Nachtdienst, ja, dann war der Blutdruck so hoch und dann habe ich mal 10 Ebrantil gegeben und dann war es auch eine Viertelstunde besser. Dann würde ich am liebsten sagen, ja, ach nee. Und dann würde ich sagen, und jetzt gibt's einmal Links-Rechts-Kombination. Also, weil es einfach maximal dumm ist. Also, ja, es ist symptomorientiertes
Arbeiten. Kriegst einfach links und rechts Ohrfeigen von deinem Oberarzt. Schöne alte Zeit.
Das waren noch Zeiten, da herrsche noch Zucht und Ordnung. Ja? Aber nein, das ist jetzt auch sehr polemisch natürlich formuliert. Aber es ist, wir behandeln ja keine, wie man sagt immer so schön, wir behandeln keine Laborwerte, aber wir behandeln halt auch keine, das muss ich aufpassen, was ich sage, natürlich behandeln wir schon Vitalwerte.
Aber wir, so ein bisschen schon, ja. Manchmal, wenn es uns in den Kram passt,
offensichtlich. Aber nicht bei hypertensiven Blutdruckwerten ohne klinisches Korrelat.
Ja.
Ja, wenn Oma Pasulke wunderbar da im Bett liegt und sich ihres Lebens freut und nur der Bildschirm alarmiert, dann muss die Alarmgrenze leider verstellen.
Ja.
Ist auch Problem gelöst. So, aber soweit mein Exkurs zur Intensivmedizin, aber es deckt sich halt sehr mit dem präklinischen Setting oder auch mit dem, was in der Notaufnahme dir präsentiert wird. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass die Leute ja auch anrufen, den Rettungsdienst sagen, ja, ich habe jetzt Kopfschmerzen und die wollen, dass irgendwas passiert. Also es soll einer kommen, es soll einer gucken und der soll am besten eigentlich, die wollen gar nicht in die Klinik, der soll nur sagen, eieiei, ja, das ist ein bisschen hoch, das geht schon wieder weg, ist gar nicht so schlimm. Dann sind die ja schon glücklich.
Ja.
Also die wenigsten Leute, die ich kenne, wollen wirklich ins Krankenhaus. Also ich fahre jetzt, wenn ich Rettung fahre, natürlich Landrettung, da ist das ausgeprägt, in der Stadt gibt es schon den einen oder anderen, der gerne auch mal in die Notaufnahme möchte und sich nochmal so richtig durchchecken. So, ne? Also so ein
Ganzkörper-MRT.
Genau, Ganzkörper-MRT. Und wenn das nichts bringt, PET. So. Hat ChatGPT gesagt, muss man machen. Mhm. Aber in der Regel sind die Leute froh und glücklich, wenn einer sagt, der irgendwie einigermaßen kompetent aussieht, ja, okay, das fühlt mal ganz gut und morgen gehen sie Herrn Dr. Meier oder übermorgen, wenn es nicht besser wird. Und dann hat er auch eine schöne Idee und vielleicht macht der nochmal, falls dieses Quartal noch gut passt, eine Langzeitblutdruckmessung mit ihm. So, sind sie alle glücklich und zufrieden. Ne?
Also ich denke, das ist absolut richtig. Also ich glaube auch, dass die Überlastung im notfallmedizinischen Bereich, egal ob jetzt in der mobilen Notfallmedizin oder in der klinischen Notfallmedizin, nicht daher kommt, dass wir zu viel Bagatellmenschen haben, sondern das ist genau das, was du sagst. Wenn ich da hinkomme und sage, passen Sie auf, ist kein Problem, legen Sie sich ins Bett, morgen früh ist ein neuer Tag, es wird besser, keine Sorge, alles bestens. Sie können morgen, übermorgen zum Hausarzt, zur Hausärztin gehen, dann sind 99% der Leute auch zufrieden. Und das ist eine Sache, die ist in 3 Minuten abgearbeitet, egal wo ich die antreffe. In der Klinik ist das eine Sache von 5 Minuten, da muss ich noch kurz 2 Sätze in den Brief diktieren und das war's dann. Und das ist nichts, was mich irgendwo stresst. Ich glaube, dass da ganz andere Probleme vorherrschen. Und deswegen mache ich das auch tatsächlich relativ gerne und sehe das auch relativ entspannt, zu sagen, okay, ich fahre da hin. Aber ich glaube halt, dass ein Teil dieser Leute, gerade wenn sie dann zu uns gebracht werden und gerade wenn sie dann auf Leute treffen, die das selbst nicht gut genug kennen, also sind wir ehrlich, in 99% aller Krankenhäuser ist ab 18 Uhr oder ab 22 Uhr ist da halt irgendein Dienstarzt, Dienstärztin aus dem zweiten Weiterbildungsjahr da, die jetzt sagen, oh shit, jetzt muss ich Labor, Röntgen, Thorax, EKG, Ultraschall machen und dann sind die damit 3 oder 4 Stunden beschäftigt und die Leute.
Ja, und im Zweifelsfall wird der Patient auf irgendeiner Aufnahmestation noch aufgenommen, damit am nächsten Morgen ein Oberarzt oder eine Oberärztin kommt und sagt, naja, hätte man ja gar nicht aufnehmen müssen, aber trotzdem hat man dann die Nacht im Krankenhaus verbracht.
Genau, ja.
Das soll jetzt aber kann man dem ja auch nicht vorhalten, muss man ja auch sagen.
Ist kein Vorwurf für die Kolleginnen und Kollegen, sondern es ist einfach aber das System bedient
das. Das muss sich einfach ändern. Ja, ganz genau. Das ist das.
Also, man konnte das an meinem letzten Arbeitgeber relativ gut sehen. Ich war da gezwungen, auch ein paar Nachtdienste mal zu machen, aufgrund von, verschiedenen Umständen. Und die Aufnahmequoten in der inneren Medizin, als ich die Nachtdienste gemacht habe, waren also, da habe ich vielleicht 2 Patienten in der Nacht aufgenommen. Den Rest konnte man ambulant lassen. Wenn ein Weiterbildungsassistent im zweiten Jahr den Dienst gemacht hat, hat der 2 Patienten nach Hause geschickt und 25 aufgenommen. Oder zumindest irgendwo geparkt. Aufgenommen will ich das gar nicht nennen, aber geparkt, bis jemand mit mehr Schulterklappen gekommen ist und gesagt hat, also das ist jetzt ja alles hier gar nicht erfreulich. So, ne? Ja. Also, und das ist ein
Problem. Also so war das eigentlich auch. Also so habe ich es tatsächlich ja auch in der Inneren auch damals gelernt, als ich angefangen habe, da hieß es einfach nur, jeder, der kommt, nimm einfach stationär auf, völlig in Ordnung und dann kommt halt irgendjemand und schaut sich das nochmal an, ist überhaupt kein Problem, mach das einfach so, nur wenn du dir wirklich sicher bist, kannst du natürlich auch nach Hause schicken, aber da musst du schon sicher sein und dann hat man natürlich irgendwie seine Technik entwickelt und irgendwann konnte man es und konnte die Leute nach Hause schicken und hat irgendwann das System durchblickt und gesagt, sag mal, was ist denn hier bitte los, aber das hat halt natürlich seine Zeit gedauert und am Anfang meines Lebens habe ich auch noch Adalatkapseln zerstochen und unter die Zunge gelegt, aber das ist zum Glück lange, lange her.
Ja, aber es gibt immer noch Leute, die das machen, kann ich dir sagen.
Es
stirbt nicht aus, quasi.
Also ich habe jetzt vor kurzem bei uns, weil wir unsere Apotheke gerade umstellen und so diese ganzen Sachen rausschmeißen, die da irgendwer irgendwann mal gesagt hat, wir brauchen unbedingt einen 47. AT1-Blocker, weil das ist, die anderen sind nicht gut. Das wird alles rausgeschmissen. Jetzt werden also irgendwelche Briefumschläge mit Adalat-Kapseln tatsächlich bei uns deponiert und gibt es jetzt einiges, was wir nochmal umstellen müssen.
Wo man aber mal nachjustiert werden muss.
Ja, da muss man natürlich auch viel Information und viel Aufklärungsarbeit beschreiben. Und wir haben, also ich bin sehr glücklich, dass ich mittlerweile in einem sehr, sehr guten Krankenhaus bin, was auch relativ aktuell arbeitet und mit sehr gut zusammenarbeitet. Also ich habe jetzt so die ein oder andere Abteilung, mit der das so gut funktioniert, dass du sagst, okay, passt auf, Leute, wir haben Folgendes umgestellt, das hat den Hintergrund und es dauert 48 Stunden und dann läuft der Laden. Also quasi dieser Tanker einmal um 90 Grad gedreht. Und das ist natürlich schon toll und es macht echt Spaß. Klar gibt es andere Bereiche, wo es nicht so gut funktioniert, aber ich sag mal, ich glaube, das Adalat-Problem lässt sich relativ schnell beheben, weil die Fachabteilung, die dafür zuständig ist, ist relativ flexibel in ihrer Alltagsgestaltung.
Okay. Ja, immerhin, das würde ich mir wünschen für alle Abteilungen und alle Krankenhäuser, aber tatsächlich ist da das, was Dana vorhin angesprochen hat, mit den 17 Jahren Knowledge Transfer Gap, eher die Realität als die Ausnahme noch vielerorts. Und das ist schade. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir unserer Zeit voraus waren, würde
absolut.
Ich sagen.
Das tut ehrlicherweise wirklich gut, ja. Das kann ich nicht anders sagen, dass man sagt, okay, wir haben vor jetzt knapp 10 Jahren das schon so geschrieben und jetzt ist es auch in der Leitlinie angekommen. Also ich meine, da gibt es ja mehrere Beispiele. Also das OMI, das DEMI-Konzept, dass jetzt in der Leitlinie auch eben diese ganzen OMI-Veränderungen mit drin sind. Stiffneck wird auch noch kommen. Also all diese Sachen.
Toi, toi, toi.
Dass der Ultraschall sich weiterentwickelt. Das ist schon cool und es macht schon Spaß, da so ein bisschen mit Teil der Speerspitze der Entwicklung zu sein und vorneweg zu laufen. Man kriegt bekommt relativ viel Prügel dafür. Also für diese Sachen hat man ja auch, sage ich mal, von etablierten Kolleginnen und Kollegen deutlich Prügel bezogen und gesagt, ja, sag mal, wollt ihr Leute umbringen oder so? Naja.
Also ich würde sagen, nichts liegt uns ferner als das, oder ich sage das auch immer, also das ist das Letzte, was mir einfallen würde,
ja,
aktiv Patienten zu gefährden. Also dafür bin ich nicht Arzt geworden, aber ich möchte es halt gut gestalten. Für alle.
Auf jeden Fall. Du hattest das vorhin nochmal angesprochen mit der Leitlinie, dass das natürlich schon so, oder hat die beide angesprochen, dass es das natürlich schon so ein bisschen eine Vorgabe ist von der Fachgesellschaft. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, auch da ist es natürlich ein bisschen polemisch oder kokettierend, aber ich sage halt, als Facharzt, als Fachärztin muss ich in der Literatur so drin sein, dass ich nicht vor der Leitlinie bin. Das heißt, ich muss 1, 2, 3, 4 Jahre vor der Leitlinie sein. Und das ist der Anspruch,
das wollte ich eben
den
ausdrücken.
Ich irgendwo haben. Ja. Und das ist irgendwo den Anspruch, den ich auch damit habe. Und es zeigt, dass wir zumindest in die richtige Richtung gegangen sind. Und das freut einen natürlich. Ich finde, es darf auch ab und zu mal dann ein bisschen betont werden, aber wir werden nicht müde, auch weiterhin verschiedene Dinge anzusprechen und zu schauen, wo es nachjustiert werden muss.
Ich würde fast sagen, das ist ein schönes Schlusswort, Felix, zu dem Thema. Aber Dana sieht so aus, als ob sie noch was sagen möchte.
Ja, ich würde ehrlicherweise gerne auf die SOP in dem Artikel zumindest einmal noch kurz eingehen, weil wir haben natürlich jetzt viele Dinge genannt, die wir einfach eigentlich ja schon wiederholt haben aus dem letzten Mal, aber dass wir ganz konkret nochmal kurz zusammenfassen für alle Hörerinnen und Hörer, wie wir vorgehen sollten in so einem Fall. Einfach prägnant.
Genau, also vielen Dank für die Geduld aller, die bis jetzt zugehört haben, weil wir natürlich auch viel gequatscht haben drumherum. Aber um es nochmal runterzubrechen, also es gibt im Endeffekt jetzt die Situation, wir finden eine Person vor mit erhöhten Blutdruckwerten. Typischerweise ist das über 180 Millimeter Hg systolisch und über 100, 110 diastolisch. Und dann ist die erste Entscheidung, die wir treffen müssen, ist das jetzt eine gefährliche Situation oder ist es einfach nur 17 Mal nachgemessen? Wenn wir sehen, okay, es sind praktisch keine Begleitsymptome da oder nichts, was dieser Mensch nicht schon kennt oder relativ harmlos ist, also ich sag mal so ein unspezifischer Schwindel oder Kopfschmerzen, dann würde ich diesen Mensch genau in der Situation belassen, wo er oder sie sich gerade befindet, beruhigen, informieren. Es gehört eine Aufklärung dazu. Das ist leider für uns mit unserer kurzen Aufmerksamkeitsspanne etwas schwierig in der Situation, aber wir müssen die Leute darüber aufklären, dass das nichts Gefährliches ist, dass es reicht, wenn sie am nächsten Tag oder am übernächsten Tag zum Hausarzt, zur Hausärztin gehen und dann können wir die vor Ort belassen. Wie gesagt, wenn wir unbedingt was machen wollen, dann können wir eine kleine Tablette aus der Hausmedikation dazugeben und sagen, ja, aber nicht bitte nicht zu viel nehmen oder sowas und dann eben diese Menschen vor Ort belassen. Wenn wir aber feststellen, dass zusätzlich zu diesen erhöhten Blutdruckwerten eigentlich was ganz anderes vorliegt, und das ist auch ja das, was die Leitlinie gesagt hat, wir müssen rausfinden, gibt es ein Problem im Rahmen der Klinik oder der Erkrankung dieses Patienten, dieser Patientin, was dafür spricht, dass hier irgendein anderes Problem vorliegt, dann müssen wir switchen und zwar vom Ultraschall, vom Blutdruck weg hin zur führenden Erkrankung, zur führenden Symptomatik. Und das bedeutet, beim Koronarsyndrom, also bei einer AP-Symptomatik, muss ich umschalten, muss sagen, okay, ich bin jetzt in dem Abarbeitungspfad Koronarsyndrom und nicht mehr Blutdruck. Dann gehört Blutdruck genauso wie Herzfrequenz natürlich zu den Sachen, die ich optimal einstelle, aber es ist überhaupt nicht mehr mein Hauptfokus, sondern das Koronarsyndrom oder die ICB, also die Leitlinie hat ja jetzt auch ICB und Stroke als eigenes Kapitel in die Leitlinie im Rahmen der akuten Situation mit reingenommen, sodass sie ganz klar sagen, unter bestimmten Umständen muss man es eben senken. Aber wir haben zum Beispiel, wenn wir die nicht lysieren und einen Schlaganfall haben, durchaus mal unsere Zeit von 24 Stunden, um 15% im Blutdruck zu senken. Das ist ja ein kompletter Paradigmenwechsel. Und das ist genau das, was wir ja schon in dieser SOP schon lange drin hatten, dass wir gesagt haben, wir müssen uns die Grunderkrankung anschauen und die dann optimal behandeln. Und dann zum Beispiel bei einem neu aufgetretenen neurologischen Defizit einfach sagen, okay, wir haben hier einen Schlaganfall und der wird dann entsprechend behandelt. Habe ich einen Großgefäßverschluss, dann würde ich die Blutdruckwerte anders machen, als wenn ich einen Lysekandidaten habe und nochmal anders, wenn ich weiß, okay, der ist aus allen Zeiten schon raus, das ist schon abgelaufen, jetzt müssen wir schauen, dass nicht allzu viel kaputt geht. Und das ist dann der Moment, wo wir dann die Vitalzeichen, und zwar alle Vitalzeichen für diese Erkrankung optimal einstellen, egal ob es jetzt Koronarsyndrom ist, Schlaganfall oder sonst was, und dann die Leute entsprechend behandeln. Es gibt noch ein paar Sonderfälle, die zum Beispiel auf der SOP auch so zum Teil mit aufgeführt werden. Ein Ausnahmefall, wo ich extrem großzügig bin, immer die Leute schnell in der Klinik vorzustellen, das ist bei Schwangeren. Und zwar, ich sag mal, 150, 160, relativ frühzeitig, relativ großzügig, weil das ist natürlich eine Risikosituation, die willst du nicht verpassen, wenn da irgendwas ist, wenn da noch Bauchschmerzen dazukommen oder sonst irgendwas. Also da wirklich in der Klinik vorstellen, da auch relativ aktiv den Blutdruck senken. Das ist eine Situation, die auf jeden Fall ein gewisses Risiko darstellt. Ein letzter Punkt, der in der Leitlinie noch mit angesprochen wird, ist die maligne Hypertonie. Die ist aber auch für uns in unserem Erwartungshorizont eigentlich kein wirklicher Notfall, weil da geht es um Tage bis Wochen. Die haben verschiedene mikroangiopathische Veränderungen und Schädigungen. Da haben wir aber auf Zeit, das heißt, die kann man zum Beispiel stationär aufnehmen, aber man muss jetzt nicht irgendwie eine akute Blutdrucksenkung machen oder sowas.
Super.
Eine großartige Kurzzusammenfassung der SOP. Wer das nochmal nachlesen möchte, findet das natürlich auf der Seite von Das Foam.
Verlinken wir euch aber auch.
In den Shownotes, genau.
Vielen Dank. Dann würde ich ganz kurz ergänzen. Es gab einen kleinen Domain-Unfall bei uns. Aus historischen Gründen ist leider das foam.org abgeschaltet worden und wir kämpfen noch darum, das wiederzubekommen. Das heißt, aktuell läuft alles über das foam.de und die ganze Google-Geschichte ist komplett zusammengebrochen. Das heißt, wenn ihr uns sucht, geht bitte direkt auf die Homepage und schaut danach den entsprechenden Artikeln, so einfach wie es früher war, dass man gesagt hat, ich habe eine Ahnung, was drin stand und dann kann man einfach das Foam hinten dran schreiben. Das funktioniert leider nicht mehr. Wir arbeiten dran, dass das wieder alles wird wie vorher, aber das ist im Moment natürlich ein Riesenproblem, weil man uns nicht mehr so leicht findet wie vorher.
Das würde ich aber tatsächlich nicht bestätigen. Ich habe das Foam vorhin gegoogelt und ich finde, wenn ich das Foam und Hypertonie eingebe, ist der erste Treffer neue Blutdruckleitlinie. Das Foam war schneller.
Ja, sehr gut. Dann hat sich das super entwickelt. Also die letzten Wochen waren ein bisschen frustrierend in der Hinsicht. Dann kommen wir langsam wieder dahin, wo wir eigentlich ja hingehören. Aber wie gesagt, da ein bisschen drauf achten, dass das vielleicht nicht unbedingt immer sofort auftaucht, wenn man das so in klassischer Weise eingibt, weil wir uns da, wie gesagt, ein bisschen den Knöchel verstaucht haben.
Ja, und tatsächlich der vierte Treffer ist übrigens unser Interview vom 12.10.2019.
2019 war das.
Ja. Ja, Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gibt es irgendwas, was du unseren Hörenden noch mitteilen möchtest, unbedingt?
Nee, vor allen Dingen mal vielen Dank wieder fürs Dasein dürfen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Bitte zu entschuldigen, dass wir natürlich dann auch einfach, sag ich mal, so ganz entspannt vor uns hingequatscht haben über die verschiedenen Themen, die sich ergeben haben und ein bisschen gebraucht haben, um auf die prägnante Zusammenfassung am Schluss zu kommen.
Das ist überhaupt nicht schlimm.
So hören die Leute einfach bis zum Ende.
Genau, das ist der Spannungsbogen, der gehört zu jedem Thema dazu.
Genau.
Und viel Quatschen ist also Spannungsbogen, ich verstehe. Genau,
und was zu jedem Thema auch noch dazu gehört, ist ein Codewort für den CME-Beitrag. Und da gucken wie immer alle jetzt ganz angespannt, aber ich kann euch
als
sagen.
Als würden wir das nie, nicht jedes Mal,
es ist
jedes
ganz Mal einfach. Wirklich. Das Codewort für diesen Beitrag ist Hypertonus.
Ja, sehr gut. Also es du hast absolut recht, Blut recht, Dana. Ich hätte es wirklich ahnen können. Aber ich hatte tatsächlich dran gedacht, aber Hypertonus ist natürlich super einfach.
Du, ganz ehrlich, ich bin jedes Mal selber wieder überrascht, dass wir ein Codewort brauchen und denkst so, ach scheiße, das Codewort.
Ja. Also. Die Ärztekammer will's haben.
Ja. Nachvollziehbarerweise.
Gut, Hypertonus, ich glaube, das ist naheliegend. Das könnte man fast sogar erraten, Johannes.
Das, könnte man, aber ich glaube, so dreist ist keiner.
Nein.
Nein. In diesem Sinne, vielen Dank, Felix, nochmal für deine Zeit und dir erstmal noch einen schönen Abend. Dana, dir natürlich auch. Arbeite mal an deiner Stilldemenz und
ich muss vielleicht andere Sachen wieder lesen, außer Oh je, ich wachse. Das ist meine aktuelle Lektüre.
Das gibt's, das Buch?
Ja. Über die 10 Sprünge in der mentalen Entwicklung ihres Kindes während der ersten 20 Monate und wie sie damit umgehen können.
Okay, ich lasse das mal so stehen, von frühkindlichen Hirnforschenden offensichtlich geschrieben, die sich exzellent damit auskennen mit der Thematik.
Nee, die haben, ich kann es dir sagen, in der Tat erst an Affen geforscht und dann Familien im heimischen Umfeld überprüft ihre Thesen und haben da seit 1993 oder so dieses Buch immer weiterentwickelt und gesehen, dass es in der Tat irgendwie so bestimmte Sprünge irgendwie immer in der mentalen Entwicklung gibt und da das dann mal aufgeschrieben für die Eltern, damit man weiß, warum ist das Kind vielleicht jetzt so und so. Genau, und mir wurde es jetzt häufiger empfohlen, unter anderem von Hebammen, aber auch von sämtlichen Foren, wo man halt mal so liest. Ne? Ich weiß nicht, Felix, kennst du das als Vater? Okay, er guckt ganz mit vielen Augenbrauen in alle Richtungen.
Eine Frage zu dem Thema. Wie nah sind wir am Affen?
Ja, das steht da jetzt so genau nicht drin, aber ich glaube schon, also ziemlich ehrlicherweise schon relativ nah.
Also der amerikanische Präsident ist ziemlich nah am Orang-Utan auf jeden Fall.
Ehrlich gesagt, nee. Also der,
Moment.
Das degradiert den Affen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich, das ist mein Lieblingsaffe, weil nach uns ist ja eine Affenart benannt worden, der Orang-Utan. Also ich habe es jetzt mal in der Grundschule erzählt. Und ich möchte Orange und Orange da bitte nicht in einen Topf geschmissen.
Okay. Auf gar keinen Fall.
Gibt's nicht also, auch so eine, es gibt auch so einen kleinen Panda. Nicht den großen Panda, sondern den kleinen Panda. Der ist auch ziemlich orange. Ja. Ich glaube, es war ein Panda. Doch, ist ein Panda.
Ja, roter Panda heißt der, glaube ich, sogar. Ja.
Okay. Das sieht so du hast gelernt, Fuchs. Wie der zoologische Podcast Pin-Up Dogs auch damit kennen.
Mit Felix.
Aus, ja, mit dem Orang-Utan. So, jetzt hören wir aber auch wirklich auf.
Das müssen wir aber rausschneiden.
Tschüss.
Tschüss. Alles klar. Ciao.